In der heutigen Folge.
Man kann das Produkt hier zwar zeigen, aber darauf verweisen, dass man das zum Beispiel nur den Niederlanden liefern könnte.
Vollkommen richtig. Zu Waffen kommen wir später im Übrigen auch. Extra für dich habe ich da als Bonbon.
Ach so, ich dachte, du
für den Schluss.
Final mit einer Schießerei enden.
Aha, da gibt's mehr oder weniger, mehr oder weniger.
Okay, bin gespannt.
Aber wir haben wir teasern das an.
Also der Zuhörer hat verstanden, eine Messe ist im Endeffekt ein freier Marktplatz.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Heute starten wir mal ein bisschen dynamischer. Wir nehmen gerade die vierte Folge auf und die ersten Rückmeldungen sind ja, man muss einen langen Atem haben, damit es lustig wird. Mhm. Weil gerade bei der ersten Folge, da müssen wir schon ehrlich sein, da haben wir uns erstmal irgendwie schnuppern müssen, wie das so läuft.
Ja,
und da sind wir sehr zäh eingestiegen. Der Witz kommt immer erst zum Schluss. So, aber du hast ja ein paar spannende Urteile heute mal mitgebracht. Wir haben ja gesagt, wir machen heute mal eine Themen-, Urteils- und Vorfallsbesprechung.
Exakt, um eben mal wirklich rein in die Praxis, um zu sehen, ja, das wahre Leben, wie es draußen dort so tobt und was deutsche Gerichte so daraus machen.
Und in meinem Stichwortzettel steht Keksstangen. Ich bin echt überrascht, da habe ich ganz viele Metaphern gerade.
Keks. Nicht Kick, Keks.
Keksstange, habe ich doch gesagt.
Ich habe Kick verstanden. Gut, nehmen wir die Keksstange. Die Keksstange, das ist eine wunderschöne Entscheidung. Du kannst sie dir parallel vielleicht öffnen, wenn du möchtest. Das ist nämlich mit Bildern eine der wenigen BGH-Entscheidungen, wo echte Fotos drin sind. Worum ging's? Ohne hier groß Werbung machen zu wollen, große Süßwarenmesse in Köln. Gibt's nicht so viele. Aber auf jeden
Aber
Fall
nennen
dort.
Wir sie einfach trotzdem mal nicht.
Genau. Auf jeden Fall dort, weil auch logischerweise in der anonymisierten BGH-Entscheidung das nicht drinsteht, dort stellt ein Hersteller bekannter Keksprodukte aus. Nehmen wir mal fiktiv den Namen De Beukela. Die stellen dort ihre Produkte aus. Unter anderem ein sehr beliebtes Produkt bei Jung und Alt, Mikado.
Das sind
erinnerst du dich noch?
Für alle, die sie nicht kennen, das sind diese schokoüberzogenen Dinge, wo man genau für den Finger unten noch Platz gelassen hat, dass man die Finger nicht schwarz hat. Problem
Exakt.
Ist, als Kind habe ich sie immer andersrum gegessen, ja? Mhm. Und hatte immer dann klebrige Finger. Aber gehen wir mal weiter in den Text.
Auch du bist ein Kind der 80er, wir wurden damit großgezogen.
Ja, ich
wir hatten ja nichts.
Das Problem ist,
damals.
Rein optisch ähneln die sich sehr mit Sternespeier. Mhm. Ja, also die haben sehr viel mit Sternespeier gemeinsam. Das heißt, spätestens an Silvester oder an Geburtstag von der Oma Erna, ja, musst du mal aufpassen, dass du nicht in die falsche Stängel speist.
Vollkommen richtig. Und hier für unsere norddeutschen Zuhörer, Wunderkerzen. Davon spricht
stimmt.
Der junge Herr.
Sternespeier sind Wunderkerzen. Und für die Altgenossen, die nennen es bestimmt auch so.
da bist du klar. Egal. Auf jeden Fall, die stellen ihre Mikado-Stangen aus, seit Jahr und Tag ein Hit und laufen wunderbar. Dann, wie es bei so Fachmessen üblich ist, am ersten Tag schaut man, dass der Stand schön läuft und alles und am zweiten hat man mal Zeit, so ein bisschen durch die Hallen zu schlendern und einer der Mitarbeiter fällt direkt vom Glauben ab. Es gibt 5 Stände weiter einen italienischen Aussteller, der seine berühmten, wie heißen sie, Biscolatta-Sticks ausstellt, die erstaunlich ähnlich sind zu den Mikado-Keksstangen.
Alter Schwede, ich muss wirklich, also leider ist der Podcast nur stimmenbasiert. Wenn der Zuhörer das jetzt sehen könnte, ich habe gerade mal hier Martin dankenswerterweise die Begründung aufgemacht. Das ist wie in so einem Mordverfahren. Da liegen jetzt vor mir quasi 2 Längsbilder von einem schokoüberzogenen Keks. Also als wäre es das Mordwerkzeug.
Allerdings vollkommen richtig.
Und sie verweisen auch, dass jeweils auf eine Länge von 12,4 Zentimeter die Schokoladenkuvertüre ca. 80% Länge bei beiden Exemplaren überhüllt. Ich finde, nichts geht über Präzision in der Urteilsbegründung.
Das war der Antrag. Also Das im Übrigen habe ich festgestellt, dass es nicht die einzige Entscheidung, die mit der Süßwarenmesse in Köln zu tun hat. Also so viel zum Thema Süßigkeiten machen glücklich. Da kann man sich bis aufs Blut streiten. So, was ist jetzt der Gag dabei? Du siehst diese beiden Stangen, du siehst die übereinander und die sehen sich ja komplett ähnlich. Wenn du weiter unten im Bild schaust, dann siehst du da die Biscolata-Sticks, weiter oben die Mikado-Verpackung. Das Zeug isst sich ähnlich. So, jetzt natürlich die Frage, ist der italienische Aussteller verpflichtet gewesen, diese Produkte von seinem Stand zu entfernen? Besser gesagt, ist er verpflichtet gewesen, es zu unterlassen, diese Produkte anzubieten? Denn darauf ist ein Anspruch genommen worden. Im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Keksprodukte wie nachstehend wiedergegeben anzubieten. Was meinst du?
Die Frage ist tatsächlich, da muss man jetzt vermutlich hinterfragen, ist eine Messe, die auf deutschem Boden stattfindet, zwingend ein Verkehr bringen in Deutschland? Weil ich kann ja auf einer Messe Produkte anbieten und sagen, ich biete sie nur, kurz ausgeholt, wir zum Beispiel machen ja nichts an Süßwaren, aber im Bereich der Industrie und Technik hat man oft das Thema CE-Kennzeichnung. Darf ich ein Produkt ohne CE-Kennzeichnung, was ich ja in Europa und in Deutschland damit nicht in den Markt bringen kann, in den Verkehr bringen kann, auf einer Messe ausstellen? Ja, wenn ich darauf hinweise, dass das Produkt nur für folgende Länder zugelassen ist. Also würde ich persönlich sagen, wenn die Biscoletta wenn die nicht quasi für den geschützten Rechtsraum vorgesehen sind, sondern sagt, ich verkaufe die in Äthiopien, hier Südwestafrika und keine Ahnung, also überall, wo kein Schutzrecht besteht, kann er das meines Erachtens schon ausstellen.
Naja, du musst natürlich eines sehen. Wir reden hier von einer Messe in Köln. Ja, wir reden ja hier von einer Messe in Deutschland.
Das ist ja richtig, aber ich will jetzt nicht eine Messe mit einer Botschaft als exterritorialem Raum vergleichen. Aber eine Messe an sich ist ja nur der Marktplatz, in dem eine nach dem Verfahren der Ordermesse, wir haben den Unterschied Ausstellung versus Messe schon mal in einer Folge besprochen. Das heißt, man sagt ja nicht vor Ort, hier nehmen Sie 4 Paletten Biscuit, also italienische Dinger mit, sondern man sagt ja, wir produzieren die und wir können die Ihnen in ein Land Ihrer Wahl liefern, wir müssen uns halt darüber unterhalten, wenn Sie die nach Deutschland wollen, wird schwierig.
Das ist vollkommen richtig. Interessanterweise war die Argumentation vom deutschen Hersteller, ja, die haben ja in der Messe im Jahr darauf, haben die ja selber dazu geschrieben, not for sale in Germany. Die haben ja selber gewusst, dass sie hier falsch handeln. Der Bundesgerichtshof hat erstaunlich genau bewiesen, dass die diese Feinheiten einer Messe verstanden haben. Worum ging's? Es ging darum, wird dadurch ein Verbraucher getäuscht? Und die Argumentation geht zum allerersten in die Richtung, dass gesagt wird, da läuft kein Verbraucher rum. Das ist ein Fachpublikum, das sich dort bewegt. Punkt 2 ist zwar auf deutschem Boden, aber es spricht noch lange nicht dafür, dass es für den deutschen Markt ist. Und Punkt 3, wie du richtig gesagt hast, Messen können auch davon leben, dass ich Prototypen ausstelle. Dass ich ganz einfach sehen möchte, wie reagiert der Markt auf etwas. Bedeutet noch lange nicht, dass ich das in Serie auch wirklich produziere.
Das bestätigt übrigens zum Beispiel, wir verweisen ja oft auch, gut, es ist dann immer im zeitlichen Verzug mit dem Zuhörer, aber jetzt gerade in Nürnberg läuft die IWA, Internationale Waffenausstellung. Und die stellen dort bitte?
Heißt die noch IWA?
Die heißt doch jetzt irgendwie Outdoor anders. In Classic mittlerweile.
Aha, okay. Nicht irgendwas mit Security Tech oder?
Ja, jetzt kommen die Feinheiten, die haben so ein paar Spezialitäten, die jetzt im Bereich Law Enforcement, Verteidigung und sonstiges ist in eine eigene Messe ausgegliedert, die parallel stattfindet. Aber die klassische IWA an sich gibt es noch. Und da ist es so, dass eigentlich überall in Europa man mittlerweile zur Bejagung von Wildschweinen und so weiter, will ich nicht zu sehr stören oder sowas, mit gewissen bildgebenden Verfahren arbeiten kann, mit Nachtziehgeräten und so weiter. Die sind in Deutschland ganz böse, ganz schlimm und ganz verboten. Da kommt man sofort in die Hölle, wenn man sowas hat. Aber die dürfen dort manche Zuhörer werden jetzt sagen, ja, das stimmt nicht ganz. Also mit speziellen BKA-Ausnahmegenehmigungen ist das in Deutschland möglich, aber an sich ist es ein verbotener Gegenstand. Der wird dort aber einfach ausgestellt. Und zwar mit Ausnahmegenehmigung exakt vor diesem Hintergrund, weil man für den internationalen Markt ein Produkt präsentiert. Das heißt, es gibt sogar Messen, bei denen Produkte, die nicht jetzt nur zivilrechtlich fraglich sind, sondern die rein als verbotener Gegenstand gelten und strafrechtlich relevant sind, darf man hier zeigen, mit dem Verweis, dass man sie aber nur im Ausland entsprechend liefern kann. Also theoretisch gut, THC ist ja gerade ein umfangreiches Thema, aber nach der Logik könnte man eigentlich eine Kiffermesse in Deutschland machen und sagen, wir liefern. Gut, wird jetzt mit dem ganzen Lauterbach-Gesetz ein bisschen komplizierter, aber nehmen wir an, wir würden dieses Gespräch vor ein paar Jahren führen, könnte man sagen, man kann das Produkt hier zwar zeigen, aber darauf verweisen, dass man das zum Beispiel nur den Niederlanden liefern könnte.
Vollkommen richtig. Zu Waffen kommen wir später im Übrigen auch. Extra für dich habe ich da als Bonbon für den Schluss. Achso, ich dachte,
du möchtest final mit einer Schießerei enden.
Aha, mehr oder weniger.
Okay, bin gespannt.
Aber wir haben abgewandt. Wir teasern das an.
Also der Zuhörer hat verstanden, eine Messe ist im Endeffekt ein freier Marktplatz, an dem auch Produkte, die entweder zivilrechtlich oder, haben wir gerade erwähnt,
öffentlich-rechtlich
oder im Rahmen des Inverkehrbringens nach europäischem Recht zum Beispiel nicht handelbar sind, trotzdem ausstellen, weil die Messe an sich, egal wo sie stattfindet, ja nicht zwingend für diesen Markt entsprechend sich an den Kunden wendet. Da schließt sich
vollkommen richtig.
Da schließt sich ja auch der Kreis, warum wir mal so ausführlich den Unterschied zwischen der Messe und Ausstellung besprochen haben. Wäre es eine Ausstellung, wird es anders ausschauen, weil die wendet sich ja klipp und klar an den Endverbraucher.
Vollkommen richtig. Da ist der Ort
sehr wohl entscheidend.
Jawohl, denn das ist genau das, was die hier gesagt haben. Wenn die Proben, das hätte schon gereicht, die verteilen Proben ihrer Biscolata-Sticks an Verbraucher. Damit ist ein Inverkehrbringen in Deutschland so gut wie nachgewiesen und die Unterlassung begründet. Aber dadurch, dass sich hier wirklich nur der Fachpublikumsmarkt bewegt hat, wurde es schwieriger in die Richtung. Das Schöne ist, wenn immer dabei Schutzrechte ins Spiel kommen. Ich glaube, dazu machen wir mal was Eigenes. Nur als kleines Gedankenspiel. Das Ganze ist jetzt patentrechtlich in Deutschland geschützt. Geht bei Keksstangen nicht, ist keine technische Erfindung, aber wir nehmen eine wunderbare technische Erfindung nach deutschem Industriestandard und die ist jetzt ausgestellt. Und jemand sagt, Moment, das verletzt unser Patent. Jetzt kommt derjenige zu dir als Messeveranstalter und sagt, schauen Sie mal, dass das von dem Stand verschwindet. Der andere sagt dir, zum einen, es ist noch nicht ganz klar, ob das Patent überhaupt verletzt ist. Zum zweiten, das verkaufe ich gar nicht nach Deutschland. Was ist dann?
Ich erinnere mich gerade, ich war nur gerade abgelenkt, weil vor meinem Büro, in dem ich hier gerade den Podcast aufnehme, hat ein LKW gerade fast einen Baum in meinem Büro gefällt. Deswegen war ich kurz, ich war so unsicher, ob ich jetzt eine Fluchtbewegung antreten soll oder nicht. Deswegen, ich fühle mich in dem Szenario, das du gerade geschildert hast, tatsächlich in die Urzeiten eines unserer allerersten Telefonate versetzt. Da kannten wir uns persönlich noch gar nicht, namentlich schon. Wir haben das schon mal gesagt, du warst einfach der Sohn deines Vaters und ich der Sohn meines Vaters und so weit haben wir voneinander gehört. Da hatten wir das mal auf einer Reitsportmesse. Das ist eine einstweilige Unterlassung gegen einen Aussteller gab und wir mussten jetzt schauen, wie wir mit dem Thema umgehen. Und da sind wir genau bei diesem dünnen Eis gelandet, dass man als Veranstalter dann seine Hausaufgaben sehr schnell und sehr gründlich machen muss, weil wenn man da sich überschnell für eine Seite entscheidet, kann es ja sein, wenn man falsch lag. Also konkret, man würde sagen, man geht dem Beschwerdeführer nach und stellt den Betrieb auf dem Stand ein. Danach stellt sich aber raus, es war so nicht notwendig oder zulässig, hat man ja ein Problem.
Genau. Dann hat der Aussteller, der an sich rechtmäßig gehandelt hat, einen Schadensersatzanspruch, auch gegen den Veranstalter. Das Gleiche natürlich, wenn ich den gewähren lasse und es ist eine ganz klare Patentverletzung. Also ist immer so eine gewisse Gratwanderung, kommt man raus aus der Nummer. Wie gesagt, machen wir eine eigene Folge vielleicht mal dazu.
Wäre vielleicht aber mal spannend, weil dieses Thema auf Messen ja jetzt immer wieder auch einen gewissen Drive kriegt.
Genau. Aber wie du schon sagst, was nehmen wir mit aus dem Ganzen? Eine Fachmesse erlaubt mir auch, Produkte vorzustellen, die eigentlich in dem Land, in dem sie ausgestellt werden, nicht zulässig sind, aus irgendwelchen Gründen, solange ich mich damit ans Ausland wende, ist es in Ordnung, das auf einer Messe zu präsentieren. Ich muss es nur deutlich machen.
Gleichzeitig, das hast du im Nebensatz erwähnt, muss man sich mal drüber unterhalten, was sind eigentlich Giveaways oder Kostproben auf einer Messe? Du hast es in dem Zusammenhang erwähnt, dass man damit in den Verkehr bringen hat. Ich finde, das ist jetzt nur kurz anderes Thema, möchte ich nur kurz anschneiden, bei einer Messe in Genf, wo man jetzt unterstellt, dass doch relativ viele Leute mit dem Flugzeug anreisen, sind Teppichmesser als Werbegeschenke mal verteilt worden. Es hat sogar einen Kollegen von uns dann an der Zollkontrolle, an der Sicherheitskontrolle entsprechend erwischt, kein Problem. Da ist ja dann immer dieser Container mit dem schönen Schriftzug Preisgabe, freiwillige Preisgabe. Kann man auch mal irgendwann diskutieren, was das bedeutet. Aber tatsächlich das Thema Giveaways und Werbeartikel auf Messen sollte man da immer im Auge behalten. Gut, aber wir sind genau mit der Keksstange durch. Ich habe Schlimmeres
richtig
befürchtet. Ich habe beim Stichwort Schlimmeres befürchtet.
Siehst du mal. So, jetzt kommen wir zu dem einen Fall, relativ brandaktuell, nichts Gerichtliches, aber faktisch so geschehen auf einer Messe.
Ah, das ist ja, genau. Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel, würde ich als Überbegriff nennen. Wir hatten einen Vorgang auf einer Veranstaltung. Ein Aussteller hat seinen eigenen Stand komplett videoüberwacht. Das hat er uns vorher nicht mitgeteilt. Das haben wir nur aufgrund des Ereignisses, das wir jetzt gleich schildern, festgestellt. Martin, was fällt dir als allererstes nur als Stichworte ein, wenn du hörst, Videoüberwachung eines Messestandes auf einer Messe?
Da fallen mir als Stichworte ein die DSGVO, da fällt mir das Recht am eigenen Bild ein, da fällt mir das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein.
Sehr gut.
Und
das Problem ist, das ist dem Aussteller alles nicht eingefallen. Alles gut, er hat ja nichts Böses gewollt. Es entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, ob er das ganztägig gemacht hat oder nur des Nachts. Ich kenne nur eine Aufnahme des Nachts, die hat er nämlich unserem Hause überlassen. Ist ein bisschen schwierig. Man kann es deswegen erzählen, weil niemand wollte eigentlich, glaube ich, wirklich was Böses in dem Vorgang, aber man sieht auf dem Video quasi eine mit der Bewachung der Halle beauftragte Person mit einem Getränk und einem Essen in der Hand, was alles zulässig ist von der Uhrzeit her, also auch im Nachtdienst muss man was essen. Problem ist, der hat sich wohl eine Sitzgelegenheit gesucht und hat sich gedacht, dort auf dem Messestand, das schaut recht bequem aus. Und hat trotz zwar irgendwie hingelegter Schilder, wo eine Kamera drauf war, also die sollte wohl signalisieren, dieser Stand ist kameraüberwacht, ändert aber nichts an den Themen, die der Martin erwähnt hat, DSGV und so weiter, weil ein einfaches Schild hier mit einer Kamera drauf befreit nicht von diesen Punkten und hat sich dort hingesetzt. So, jetzt sind wir bei dem Thema, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also wir haben jetzt ein Video, das grundsätzlich mal eine nicht korrekte, ich würde jetzt nicht strafbare oder auch nicht wirklich verwerft, naja, es ist im Grenzbereich. Also es wurde niemand geschädigt, aber es gehört sich einfach nicht, dass wenn man mit der Bewachung eines Gutes beauftragt ist, sich dann in einen Ledersessel reinsetzt zum Beispiel.
Vollkommen richtig. Wenn ich mich recht erinnere, ich habe mir ja das Video auch angeschaut, war da sogar Flatterband um
Es war eingehaust, also es war auch deutlich, dass man jetzt nicht unbedingt will, dass man dorthin kommt. Aber also wirklich grenzwertig, ich will das nicht verteidigen, ja, aber so, dass man sagt, jetzt hatte ich den Zwiespalt, ich musste jetzt quasi den Dienstleister bitten, diesen Mitarbeiter zu belehren, dass das so nicht nochmal passiert. Also ihn aus dem Dienst zu entfernen, fand ich jetzt übertrieben, weil es deutlich war, das war einfach eine unüberlegte Handlung. Und da konnte man es, denke ich mal, mit einer Belehrung belassen. Aber der Zwiespalt war jetzt, ich musste quasi dem Aussteller mitteilen, dass er zwar eine nicht korrekte Handlung aufgedeckt hat, aber das Ganze mit nicht korrekten Mitteln getan hat, weil diese Kamera hatte Teile vom Gang entsprechend, hatte Nachbarstände mit im Fokus. Und wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, es war nur des Nachts, ist das trotzdem ja Arbeitsbereich von einer Vielzahl von Gewerken. Reinigung, Müllentsorgung, Bewachung, wir haben alle gerade erwähnt. Allein dieses Thema, und so habe ich es auch begründet, dass quasi ich mich bedanke, dass wir dem auch nachgehen, aber per sofort bitte diese Überwachung einzustellen ist, weil ich allein, wenn ich nur arbeitsrechtlich das bewerte, mit mindestens 4 Servicefirmen und deren Personalvertreter eine entsprechende Vereinbarung treffen müsste, weil die ja alle im Bild sind und überwacht werden. Und ein Schild, das nur auf dem Messestand, selbst wenn man jetzt voraussetzen würde, dass dieses Schild an sich, befreiend von einigen Punkten wären, dann heilt das ja nicht das Thema, dass es auch weit darüber hinaus quasi eine Gangfläche entsprechend mitfilmt. Da gibt es ja auch einschlägige Urteile, Martin. Wenn jemand eine Häuserfassade für sein Geschäft überwacht und alles andere rauspixelt, ist das ja trotzdem nicht zulässig. Also das ist ein dünnes Brett. Also die Zusammenfassung in dem Punkt, bevor Martin noch die rechtliche Einschätzung bringt, warum sage ich das? Also der Zweck war passend, man wollte Schaden vom eigenen Stand abwehren, aber mit einem Mittel, das einfach nun mal nicht zulässig ist. Und jetzt musste ich einfach dem Aussteller so erklären, dass es nicht wirkt, als ob wir was verbergen wollen und dass wir das auch ernst nehmen, das Thema, aber wie gesagt, so nicht funktioniert. Martin, deine Einschätzung.
Wie so häufig, wie du gerade vollkommen richtig dargestellt hast, als Veranstalter sitzt man auch hier zwischen den Stühlen. Aber generell ist einmal zu sagen, es gibt eine große Problematik bezogen auf Recht am eigenen Bild und Datenschutz, wenn ich Videoüberwachung mache. Es ist auch im öffentlichen Verkehrsraum, auch wenn ich Bereiche mit im Bild habe, die gegebenenfalls jemand anderem gehören, immer gibt es die Diskussion, ist das zulässig, ja oder nein? Und es ist vor allem nicht zulässig, wenn ich es heimlich tue. Wenn ich nicht in einer gewissen Form im öffentlichen Verkehrsraum angebe, dieser Bereich ist videoüberwacht. Solange es mein eigener befriedeter Besitz ist, da kommen wir jetzt wieder dazu, darf er das am Stand, ja oder nein? Die Problematik hier, hast du schon vollkommen richtig gesagt, es war mindestens zur Hälfte die Gangfläche dabei sichtbar. Und selbst wenn er das nachts laufen lässt, betrifft das Bereiche, die ihn erst einmal nichts angehen. Nicht die von ihm angemietete Standfläche. Damit ist das nicht zulässig. Das Zweite, was natürlich mit reinspielt, ist, als Veranstalter könnt ihr jederzeit euer Hausrecht ausüben und sagen, wer wie wo filmen darf.
Guter das Hinweis. Geht auch. Guter Hinweis. In dem Fall habe ich auch damit argumentiert. Laut unseren allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen ist das Anfertigen von Foto- und Filmaufnahmen nur berechtigten Personen erlaubt. Natürlich bezieht der sich normal auf andere Themen, also auf Berichterstatter, sonstige Filmcrews. Aber in dem Fall ist natürlich auch anlehnbar. Hier wieder der Praxistipp für Veranstalter. In einer Zeit, wo dieses Thema Video durch Drohnen, durch hier Wildkameras, die man dafür zweckentfremden und so weiter, immer mehr auch durchaus häufiger zum Einsatz kommt, sollte man sich zumindest überlegen, wie man denn selber damit umgehen will. Wenn man sagt, es ist mir egal, dann kann man das laufen lassen. Wenn man sagt, ich möchte es aber geregelt haben, sollte man tatsächlich mal überlegen, ob er dafür nicht einen Passus in seine besonderen Messebedingungen reinnimmt oder im Bereich von sonstigen Regelungen, Hausrecht und Ähnlichem da zumindest drauf verweist. weil das ist zumindest, was wir hier gerade schildern, ist ein kleiner Zwischenfall, der jetzt auch in jede Richtung eigentlich ganz deswegen so spannend ist, weil man ja nichts wirklich Böses drin hat, man musste niemanden entlassen, man musste niemanden ansagen. Also, aber es deckt halt mal auf, dass das ein spannendes Themenfeld ist, das jetzt zunehmend relevant wird, weil eben immer mehr Firmen auch diese Anfragen stellen. Und damit muss man sich eben beschäftigen, wie man das eben tun soll.
Vollkommen richtig. Gut, bevor wir dann jetzt zur bereits angekündigten Schießerei kommen und mit Genussmitteln wird es auch noch zu tun haben, also alles bestens, müssen wir uns leider mit etwas trockenerer Materie beschäftigen. Für manche trocken, für mich die Mutter aller messerechtlichen Entscheidungen. BGH 12. Zivilsenat, 19.12.2007. Da wurde nämlich darüber entschieden, wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe für jemanden eine Fläche bereitgehalten. Und kurz vorher sagt die Person, nein, ich komme nicht. Ich bin am Rotieren, es war eine Riesenfläche, in dem Fall waren es 150 Quadratmeter. Ich gebe 4 Leuten diese Fläche, sage, bespielt die umsonst. Das Einzige, was wir euch drauflegen, ist Teppich. Den Rest baut ihr selber drauf, aber ihr zahlt nichts für die Fläche. Das ist soweit okay. Dann kommt natürlich seitens desjenigen, der hätte kommen müssen, ja, Moment, du hast dir die Fläche einfach so hergegeben. Du hättest die auch vermieten können. Du hättest damit Einnahmen generieren können. Mietrechtlich, sind wir wieder mal bei der alten Diskussion, das ist alles Mietrecht, ist es natürlich so, dass ich bewusst unterlassene Einnahmen mir gegenrechnen lassen muss. Und da hat mal wieder der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung extrem bewiesen, dass die kapiert haben, wie so eine Messe eigentlich funktioniert. Also das fand
das hast du
ich
vorhin schon über Köln
wunderbar.
Gesagt.
Bundesgerichtshof, ja, wir reden hier von Karlsruhe. Da sind die Jungs, die da sitzen. Das mit Köln steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Vorinstanzen haben nämlich gesagt, nee, der hat einen Anspruch auf Unterlassung. Hier ist es jetzt so gewesen, dass der Bundesgerichtshof salomonisch, wie er ist, in beide Richtungen geprügelt hat. Warum? Zuallererst gegen den Veranstalter. Was sagst du dazu, wenn man folgenden Modus hat zum Abschluss des Vertrages? Nach den allgemeinen Veranstaltungsbedingungen reicht der Aussteller die Anmeldung ein, bekommt daraufhin einen Platzierungsvorschlag, ein Standangebot. Wenn er das bestätigt, gilt das als Zulassung und sein Vertragsangebot. Und dieses Vertragsangebot kann dann der Veranstalter bis zum Beginn der Veranstaltung annehmen.
Das ist aber spannend. Das heißt, die Anmeldung wird umgewidmet, dass die Anmeldung eigentlich das Angebot des Ausstellers ist, doch teilnehmen zu können. Daraufhin kriegt er einen Gegenvorschlag, wie diese Präsentation aussehen könnte.
Mhm. Ja.
Dieses zweite Angebot soll er erstmal, es ist quasi dann ein freibleibendes Angebot vom Veranstalter, wenn ich es so richtig identifiziere. Das soll er aber einseitig erstmal annehmen.
Genau.
Und dann soll, das ist aber eine schwebende Geschichte, weil im Endeffekt, also das sehe ich als schwierig an. Und ich denke mal, da wird vermutlich der BGH dahingehend reingehakt haben, dass der Aussteller verpflichtet wird, sich verbindlich anzumelden. Aber je nachdem, wenn es bis zur Veranstaltung ist, dann kann das ja bis zu einem Jahr sein, schätze ich mal, in der Luft hängt, ob er jetzt ausstellen darf oder nicht. Also das halte ich vom Geschäftsablauf für schwierig.
Vollkommen richtig. Und genau so hat auch der BGH argumentiert. Er hat gesagt, jemanden an seinen Antrag zu binden, bis kurz vor der Veranstaltung, das geht so nicht, das ist unzulässig, weil ich muss für so eine Messe ja auch planen. Und ich weiß theoretisch erst einen Tag vorher, darf ich teilnehmen oder nicht. Und das benachteiligt die Aussteller unangemessen. Die Folge daraus ist jetzt, das war unzulässig. Aber dann gilt das Gesetz. Und in dem Fall hat der BGH gesagt, ja Moment, war der Aussteller schon einige Male vorher auf Messen? War er. Wann darf er denn eigentlich damit rechnen, dass eine solche Annahme seines Angebots erklärt wird? Wann wäre das üblich, um noch genug Planungsspielraum zu haben? Und hier hatte der Veranstalter Glück. Die haben nämlich kurz nachdem der Aussteller abgesagt hat, haben die entsprechend gesagt, Moment, wir lassen dich zu. Und das war noch innerhalb eines Zeitfensters vor Veranstaltung, dass der BGH gesagt hat, okay, der Vertrag ist zustande gekommen. Das ist eine haarige Nummer, mit viel Glück für aber, den Veranstalter also, verbunden.
Richtig, aber unabhängig, dass das ja auch juristisch, wie gerade schon eingeschätzt, aber das ist ja auch vom betrieblichen Ablauf. Überleg einfach mal, wie viele Vorgänge jetzt notwendig sind, bis man sich einig ist. Jawohl. Also man schickt eine Anmeldung rein, das ist das Angebot des Ausstellers. Man schickt einen Standvorschlag zurück, das ist das Gegenangebot oder das quasi die Antwort aufs Angebot seitens des Veranstalters. Das wird einseitig angenommen, um es dann irgendwann nochmal zu bestätigen. Also das ist schon, das ist sportlich.
Auf der anderen Seite, nachdem dann klar war, okay, Vertrag habt ihr geschlossen. Jetzt müssen wir natürlich klären, die vier Aussteller, die jetzt auf meiner Fläche stehen, aus Sicht des Ausstellers, muss ich mir das als Veranstalter zurechnen lassen, ja oder nein? Und da hat der BGH eiskalt gesagt, nach mietrechtlichen Vorschriften, selbstverständlich. Aber bei Messen funktioniert das alles ein bisschen anders. Herrlich, also was ich schon immer predige, ja, können Sie mir nicht mit Schimmel kommen? Das haben die hier entsprechend reingeschrieben. Denn bei der Messe ist es insofern anders. Ich will ja ein geschlossenes Messebild haben. Das wirkt ja für alle. Das wirkt für die Besucher, das wirkt für die Aussteller, das wirkt für den Veranstalter. Und wenn ich kurz vorher sage, nee, ich komme nicht, dann klafft da eine Lücke mitten im Messebereich. Und da ergreift der Veranstalter einfach Sicherungsmaßnahmen, um seine Veranstaltung ordentlich auf die Bühne zu stellen.
Als Kind der 80er, eine Messe ist ja im Endeffekt auch nur so ein Kaugummiautomat. Wenn man unten dreht und es fällt quasi ein Kaugummi raus, rutschen die anderen nach. Deswegen ist aber oben trotzdem noch Platz für Kaugummis. Man könnte oben nachfüllen. Das ist ein bisschen despektierliches Bild. Ich mag lieber das mit der Fluglinie, aber das habe ich, glaube ich, bei einer anderen Folge schon mal gebracht. Deswegen.
Es ist trotzdem ein schönes Bild.
Lass mal den Kaugummi-Automaten wechseln. Beim Hotel-Frühstücksrestaurant, die Kellogg's-Maschine. Wenn du unten drehst, rutscht das Material nach. Ist immer schön nach unten verdichtet für das geschlossene Bild. Aber oben entsteht Luft. Martin, du weißt ja, ich bin für die haptischen Dinge zuständig bei uns.
Das auf jeden Fall. Also ich krieg Hunger.
Ich werde es dem nächsten Richter mal erklären, der dann die Pläne gibt. Da werde ich sagen, wissen Sie, haben Sie schon mal Cornflakes in einem Hotel gegessen?
Lange Rede, kurzer Sinn. Vertragsgestaltungen, wie sie hier waren, sind Mist. Man sollte sich deutlich vorher darüber einig sein, dass ein Vertrag geschlossen wurde. Und man sollte das nicht von dem abhängig machen, dass der Aussteller sagt, ach nee, der Stand gefällt mir jetzt nicht so gut. Ein Stand einer gewissen Größe auf der Messe, die Aufplanung liegt beim Veranstalter. Und andererseits, wenn ich den Vertrag habe, kann ich mich nicht einfach aus der Nummer rauswinden, indem ich sage, Moment, ihr habt ja meine Fläche anders belegt. Denn das darf ich dann, um eben mein geschlossenes Messebild wiederherzustellen.
ich habe das vorhin vielleicht noch nicht auf den Punkt gebracht, warum ich das betrieblich schwierig finde. Das sind ja so viele Punkte, die vergessen werden können. Mhm. Also man weiß einfach, das wird dann immer hektischer kurz vor der Messe und so weiter. Und irgendwann kommt halt ein Kunde, auf den hat man noch gewartet, auf den einen, jetzt unterschreibt er. Alle freuen sich, dann wird es hektisch, dann wird er schon eingeplant und so. Und irgendeiner vergisst dem einfach zu antworten. Das ist ein Risikopunkt. Verstehe ich nicht. Gut, du hast jetzt irgendeinen Berufskollegen von dir sauer gemacht, weil du gesagt hast, das ist Quatsch, weil irgendeiner hat sie entworfen. Aber rein betrieblich finde ich das schon schwierig. Im Endeffekt muss man sagen, die Anmeldeunterlage ist das Angebot. Der Aussteller nimmt es an, dadurch, dass er das quasi
unterschreibt. Der Veranstalter, da sind wir schon wieder dabei. Das Angebot kommt vom Aussteller. Das Angebot kommt, indem er seine Vertragsunterlagen einreicht. Ich möchte bei euch teilnehmen.
Richtig.
Der Veranstalter sagt, du darfst teilnehmen.
Genau, aber der Veranstalter sagt, ich gebe mal das Angebot ab, zu den Bedingungen kannst du teilnehmen. Der Aussteller sagt, ich würde zu den Bedingungen teilnehmen und dann bestätigst du einfach. So ist ja der Einfache.
Das ist das, was wir im Bereich Latein für Juristen und Klugscheißer als Invitatio ad Offerendo nennen.
Er hat nicht abgelesen.
Ich fordere auf, ein Angebot abzugeben. Du siehst im Schaufenster Schuhe stehen. Das ist auch noch nicht das Angebot. Und in dem Fall ist es so, der Aussteller gibt seine Unterlagen ab. Der Veranstalter prüft, sagt, jawohl, der passt zu unserer Veranstaltung und lässt ihn zu. Und das ist die Annahme des Angebots. Wo genau er dann auf der Messe steht, das können wir im Nachhinein klären. Aber das andere ist im Vorfeld soweit abgeschlossen. Wir kommen jetzt zur lange versprochenen Schießerei. Zwei wunderbare Entscheidungen. Beide haben mit Waffen zu tun. Und am Schluss schaffen wir es sogar noch, den Brückenschlag zum Veranstaltungsrecht hinzukriegen.
Jetzt bin ich total gespannt. Falls Sie sich immer fragen, das ist Bestandteil unseres Konzepts, dass wir uns da wenig vorbereiten. Also ich weiß wirklich nicht, was jetzt gleich präsentiert. Ich meine, Eigenlob stinkt. Dazu muss ich auch sagen, wenn ich dann immer die richtige Einschätzung bringe, wenn er mich fragt, heißt es auch wirklich, ich habe es gewusst und nicht vorher gelesen. Aber ich bin gespannt. Es gibt einen tollen, aber bei dieser Schießerei fällt mir ein, es gibt einen ganz tollen Kinofilm, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Da spielt ein Schauspieler doppelt, nämlich seinen eigenen Zwilling. Und da treffen sie sich mit einer anderen Gangster-Gang zu einer Schlägerei und der eine hat es falsch verstanden und bringt eine Waffe mit. Und ist dann so sauer, dass kein anderer eine Waffe dabei hat, dass er völlig eskaliert und schimpft und flucht und rausrennt und weggeht und beleidigt ist, weil kein anderer, was das für eine Scheißschießerei ist, weil keine andere eine Waffe dabei hat. Er kommt dann später mit zwei Hämmern wieder. Also das wird dann noch blutig. Aber ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich muss nachgucken. Aber gut, zurück zur Schießerei. Jetzt sag mal, wie man von der Schießerei über den Käse zum Veranstaltungsrecht kommt.
Exakt. Also, folgendes Grundszenario. Erst einmal schlecht, weil es geht mit einem Unfall los. Gott sei Dank, niemand wirklich schwerwiegend zu Schaden gekommen, bis auf mehrere hundert Kilogramm Käse. Die lagen nämlich eines schönen Nachts irgendwo auf der Autobahn Rheinland-Pfalz rum.
Ich weiß jetzt schon, wie du zur Veranstaltung kommst. Das war garantiert ein Aussteller von irgendeiner Endverbrauchermesse, die diesen Käse. Das ist ganz typisch. Wenn ich jetzt Käseleibe höre, das war garantiert. Ich nenne jetzt keine Namen, aber da gibt es ja einige, die Design-Käsesorten manchmal mit Spätzle, manchmal einfach nur in der Tüte verkaufen. Ich bin gespannt. Aber erzähl weiter. Gut.
Nein. Da haben wir dann noch die zweite Entscheidung zur Schießerei.
Okay.
Also überall die Autobahn ist voll mit feinsten Käsespezialitäten aus ganz Europa. Natürlich, die Polizei ist gerufen, die Feuerwehr ist gerufen und es ist auch entsprechend eine Firma gerufen, die Autobahn wieder befahrbar machen soll. Einer der Polizisten denkt sich, Mensch, Käse, das ist doch was Feines. Das esse ich gerne, das essen meine Kollegen gerne. Ich gehe jetzt mal hin zu einem Mitarbeiter dieser Firma, der da gerade den Brie von der Autobahn kratzt und sage, die 9 Kisten dort drüben, guter Herr, die noch komplett unversehrt sind, die kommen jetzt mal bitte da drüben in unseren Einsatzwagen. Und dann hieß es, ja, warum? Ja, ist ja hier alles freigegeben. Entsprechend, das ist ja hier Unfallgut. Der Havariekommissar hat es freigegeben. Damit dürfen wir das wie Müll abtransportieren. 9 Pakete, Gesamtwert 554 Euro, kamen in den Einsatzwagen. Jacke drüber. Ein Teil fand sich daraufhin im Sozialraum der Dienststelle wieder. Schön in Würfel geschnitten und mit ein paar Trauben dabei.
Hier mit dem Zahnstocher? Ja, ich kann ja, in Igelform. Ich kann es mir vorstellen. Wahrscheinlich waren Mettigel daneben gestanden. Gut, ja.
Der Rest wurde tatsächlich von den Polizeibeamten verscherbelt.
Also man muss vorweg sagen, ich will jetzt schon mal hier wirklich vermutlich wusste kein anderer Polizist in diesem Sozialraum, dass wie der Käse dahin kam. Das muss man jetzt gleich mal sagen, weil ja, nicht, dass
genau,
das jetzt
genau,
nach Polizeibashing, ganz im Gegenteil.
Nein.
Aber mit Sicherheit
es ist eine einzelne Person. Gegen diesen Polizisten wurde dann ein Strafverfahren eingeleitet. Und zwar aufgrund welches Tatbestands, Thilo?
Naja, das ist tatsächlich ein ganz schön dickes Brett, weil er ist ja im Dienst dahin gerufen worden. Das heißt, er war noch dazu in der Garantenstellung, er hat Uniform getragen, das heißt, es ist schon mal Diebstahl im Amt. Und ich glaube...
Die ist ja noch einen Schritt weiter gegangen.
Ja, ich glaube, ich wollte gerade diesen Move machen. Ich habe ja auch in meiner Jugend mal irgendwann die Berechtigung zum Sicherheitsgewerbe bei einer IHK-Prüfung ablegen müssen. Und nachdem ich da scheinbar etwas selbstsicher, andere würden sagen arrogant aufgetreten bin, haben die mich ganz schön getriezt in der mündlichen. Ich vermute mal, dass dieser Diebstahl sogar mit Waffe durchgeführt wurde, weil der Polizist wahrscheinlich, also außer so ein Polizist können sie auch auf die Dienststelle vergessen haben, aber vermutlich die Waffe getragen hat. Und Diebstahl mit Waffe wird wesentlich schärfer bestraft als ein einfacher Diebstahl. Will kurz
vollkommen
ausholen,
richtig.
Ja, wenn Sie im Kaufhaus ein Messer und einen Topf klauen, ist es ein einfacher Diebstahl. Klauen Sie das Messer im Laden 1 und klauen Sie mit dem Messer dann den Topf 2, haben Sie den Topf als bewaffneten Diebstahl, also Diebstahl mit Waffe begangen und das wird sehr scharf bestraft. Das heißt,
genau.
Sie haben also Verletzung der Garantenstellung, Diebstahl im Amt und noch dazu bewaffneter Diebstahl im Amt. Also ich würde persönlich sagen, dass der Beamte jetzt keiner mehr ist.
Vollkommen richtig. Ende vom Lied, stimmt. Strafrechtlich ist er relativ einfach davon gekommen, trotz Diebstahl mit Waffe. Da ist er nämlich mit, dass ich es richtig sage, wo habe ich es denn? Hier mit einer Verwarnung mit Strafvorbehalt davon gekommen. Das ist einmal kurzer Klaps auf die Finger und du, das machst du nie wieder. Es gab mal einen Ladendiebstahl einer Creme im Wert von 8 Euro durch einen Polizisten. Den haben sie zu 6 Monate auf Bewährung verurteilt. Also da konnte er schon mal froh sein. Aber das Verwaltungsgericht hat weniger Spaß verstanden. Die haben nämlich gesagt, er hat, wie du es richtig gesagt hast, seine Garantenstellung als Polizist ausgenutzt. Er hat seine Dienstwaffe bei sich geführt und er ist entsprechend in einer Art vorgegangen, die zeigt, dass er nicht bereit ist, seinem Amt entsprechend für Recht und Ordnung zu sorgen. Der ist leider nicht mehr im Dienst. Wer auch nicht mehr im Dienst ist, ist ein Mann in jetzt unserem zweiten Fall, und da kommt der Brückenschlag her,
nur als
in
Ergänzung
Schleswig-Holstein.
Für den Zuhörer, weil das ja tatsächlich auch auf Messen oft missverstanden wird. Nur weil Käse auf der Straße liegt, ist er nicht rechtlos. Jetzt sagt nämlich der eine oder andere Zuhörer vielleicht, ja, um Gottes Willen, das lag doch nur auf der Straße rum. Aber selbst Müll hat ja noch ein Eigentümer. Deswegen,
das ist das eine.
Da will die Ampel ja gerade massiv an das Thema rangehen, aber deswegen ist ja dieses sogenannte Containern verboten, dass man im Supermarkt quasi hinten in die Müllcontainer reingeht, sondern das ist bis zur Entsorgung Eigentümer dessen, der reingeschmissen hat. Und aber das ist jetzt mal nochmal anderes Geschichte, aber nur weil ich was vom LKW verloren habe, habe ich noch lange das Eigentum daran aufgegeben. Also war es tatsächlich Diebstahl. Aber das nur nochmal als Ergründung, weil manche jetzt ja wahrscheinlich sagen, ja, was ist denn das Problem? Der LKW war ja eh kaputt.
Naja, es kam noch dazu tatsächlich, dass das noch verkaufsfähiger Käse war. Der hat natürlich jetzt nicht hier irgendwie, was man gerade von der Autobahn gespachtelt hat, mitgenommen, sondern wirklich noch
ja, der wird schon
vollkommen intakt.
Das ist der Berühmte, der dann in der Resterampe steht, als leichte Lagerschäden. Ja, aber bei dem Möbelhaus aus Schweden, da sind ja immer so, wenn einer mit dem Stapler mal durchgerauscht ist durch den Schrank. Aber kommen wir mal zu dem zweiten Fall. Was hast du noch?
Kommen wir zu dem zweiten Fall. Auch wieder Waffenrecht. Hier wurde
eine sehr martialische Sendung diesmal.
Hier wurde jemandem, der allerdings nur kleine Waffenschein, entzogen. Warum wurde er entzogen? Was kann der Grund sein, weshalb mir ein Waffenschein entzogen wird, Thilo?
Also der kleine Waffenschein, der ja, wer es nicht weiß, zum Führen, nicht zum Kaufen oder Besitz, sondern nur zum Führen von Gas-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt, ist erstmal generell, auch wenn es nur ein kleiner ist, eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das heißt,
richtig.
Ist ja mal rechtlich gleichzusehen. Die ist zu entziehen, wenn der Eigentümer nachweislich die persönliche Eignung nicht erfüllt. Und die persönliche Eignung, da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen. Heißt grundsätzlich, wenn man zu einer Straftat verurteilt worden ist, die...
Nenn die persönliche Eignung noch anders, dann passt es wunderbar.
Die persönliche Zuverlässigkeit.
Zuverlässigkeit, ja, danke, das haben wir gesucht. In meinen Augen wurde dieser Person der kleine Waffenschein vollkommen zu Recht entzogen. Warum? Der war nämlich zweimal beim Schwert- und Schild-Festival. Weiß keiner unserer Zuhörer, was das ist, aber das ist ein aus NPD-nahen Kreisen veranstaltetes Rockfestival.
Und ich hatte jetzt weil gerade Ritterrüstungen und so, also ich hatte so ein Mittelalter-Festival im Kopf, aber okay. Jetzt,
nee, da laufen Leute mit 88 Tattoos auf und sowas, also das...
Das wissen jetzt hoffentlich die Zuhörer auch nicht, ich weiß es leider,
Das ist ein krasser Verstoß gegen die Regel Zuverlässigkeit. Das Interessante dabei ist, und jetzt kommen wir zu einer Folge, die wir auch schon hatten, nämlich die Zuverlässigkeit nach der Gewerbeordnung, die man ja nach manchen Ämtern aktiv nachweisen muss. Hier ist es so, dass gesichert war durch die Verfassungsschutzbehörde, dass dieser Mensch subkulturell geprägter Rechtsextremist ist. Da war also die Behörde selber am Ermitteln und hat entsprechend Tatsachen geschaffen und nicht geschaffen, festgestellt, die dazu führen, dass diesem Menschen mangels Zuverlässigkeit der kleine Waffenschein zu entziehen ist. Die wären aber nicht auf die Idee gekommen, ihm auf regelmäßiger Basis mal zu fragen, wo verbringst denn du deine Freizeit so? Und das ist das Problem, dass man jetzt hier ohne entsprechend irgendwie unsere ganzen Messeveranstalter in Richtung dieses Typen rücken zu wollen. Aber ich muss nicht aktiv meine Zuverlässigkeit nachweisen. Es müssen Tatsachen vorliegen, die den Anlass rechtfertigen, dass ich unzuverlässig bin. Dann kann entsprechend mir auch die Befähigung versagt werden, eine Veranstaltung durchzuführen.
Das ist das Thema mit der mal angekündigten Beweislastumkehr, wo sich ja vielleicht ein oder andere, da muss man mal kurz ausgleiten, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer sich gefragt, warum damals viele Leute, die sehr wohl auf der Grundlage der demokratischen Grundordnung sich bewegen, sich trotzdem über Frau Faeser echauffiert haben, wie sie im Bundestag gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir einem Beamten erstmal nachweisen müssen, dass er nicht verfassungstreu ist, sondern das muss man behaupten können und der muss es dann widerlegen. Das hat sie nicht wörtlich, ist kein wörtliches Zitat, aber sinngemäß so gesagt. Und da haben sich sehr viele darüber echauffiert, wenn man sagt, das ist eine Beweislastumkehr. Das heißt, es kann nicht sein, dass man eine Behauptung aufstellen darf und das Gegenüber muss sie widerlegen, sondern ich muss begründen, warum das entsprechend vorliegt.
Genau.
Und da sind wir beim Thema, genau, wieder jetzt beim Veranstaltungsrecht, Zuverlässigkeit einer beantragenden Person, die entsprechende Veranstaltung festsetzen möchte. Und da sind wir genau beim Thema, da darf eine Behörde dann nicht sagen, jetzt weisen Sie mir mal nach, dass Sie zuverlässig sind, weil wie mache ich denn das? Sage ich, ich gebe meinen Pfand regelmäßig ab, ich helf Menschen über die Straße, ich gehe nur bei Grün, ich tanke nur bleifreies Benzin, ja, sondern das führt ja irgendwann wirklich, wie kann ich sagen, dass ich zuverlässig bin? Das kann ja nur sein, indem ich sage, ich habe nichts Böses gemacht. Und dass ich nichts Böses gemacht habe, das muss mir ja die Behörde erklären, weil das ist ja nicht meine Aufgabe.
Mhm. Vollkommen richtig.
Unabhängig davon, dass es vielleicht subjektiv ist. Vielleicht findet der ein oder andere es ja gar nicht böse, wenn er, ne? Also, weiß man ja nicht. Also, Rechtsempfinden ist ja sehr subjektiv.
In dem Zusammenhang natürlich, wenn Tatbestände vorliegen. Es gibt auch hier Entscheidungen, wenn ich schon mehrere Insolvenzen hinter mir habe, dann könnte es schwierig werden. Aber das sind auch alles gefestigte Tatsachen, die Behörden bekannt sind und die ich nicht aktiv erst einmal zu meiner Entlastung vortragen muss. Gut.
Ja. Ganz schön heißes Pflaster heute, Martin.
Ich glaube, damit haben wir das auch abgerundet. Ich denke, wir sollten insgesamt mal über Bildrechte und den ganzen Spaß, der damit zu tun hat, reden. Da gibt es auch viel, viel Missverständnis.
Martin, du weißt, dass mein Job immer der Praxischeck ist. Das klingt für dich als Juristen total spannend. Aber über Bildrechte zu reden ist nur halb so lustig. Wir brauchen schon was, was man auch im Auto. Du musst immer überlegen, viele von den Leuten sitzen jetzt gerade im Auto, ja, denken sich, warum fährt der vor mir nicht nach rechts weg? Warum macht der keinen Platz? Schaffe ich die grüne Ampel noch? Das müssen wir schon irgendwie unterbringen. Aber gucken wir mal.
Drohnen in Messehallen?
Ah, Drohnen in Messehallen ist eher Drohnen über
Besuchern. Ich hab dich.
Drohnen über
Besuchern. Gut. Also, wir haben genug Themen noch für die nächsten Folgen. Bedanken uns mal wieder für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es war etwas Unterhaltendes und Bildendes dabei. Und verabschieden uns.
Das war fair und gerecht.
Adios.